Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Janine, die uns von den zwei Geburten ihrer drei Kinder erzählt. In ihrer ersten Schwangerschaft hat Janine herausgefunden, dass sie mit Monodi-Zwillingen schwanger ist und hat eigentlich eine vaginale Geburt geplant, hat dann aber eine Präeklampsie entwickelt, sodass bei 34+1 ein Kaiserschnitt gemacht wurde, den sie als nicht besonders schön erlebt hat. Und für die zweite Schwangerschaft hat sie sich dann für eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt entschieden, die dann auch ganz unkompliziert vonstatten ging. Und Janine hat ihr drittes Kind zu Hause in der Badewanne geboren. Bevor wir mit den Geburtsgeschichten von Janine einsteigen, möchte ich alle Schwangeren, die jetzt gerade im Juni, Anfang Juli 2026 schwanger sind, darauf aufmerksam machen, dass es noch ein paar Restplätze frei gibt beim Bloom Retreat vom Be Your Muse Team. Das sind Annalena, die vor kurzem auch von ihrer Hausgeburt nach Kaiserschnitt im Podcast erzählt hat, und die Deborah. Und die beiden halten einen Retreat für Schwangere in Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut vom 16. bis 19. Juli. Und die Restplätze gibt es für 50% Rabatt mit dem Code TEER. Also, wenn du schwanger bist und kurz entschlossen und Lust hast, auf einen Retreat zu fahren, dann ist das eine Herzensempfehlung von mir. Der Link zur Buchung ist in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Janines Geburtsgeschichten. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner drei Kinder erzählst.
Hallo, ich bin Janine, komme aus Niederösterreich, aus dem Mostviertel, und habe drei Kinder. Und die ersten zwei Kinder sind Zwillinge, die sind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Und mein drittes Baby ist letztes Jahr bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen.
Ich sage ja immer, die Wiebeck-Geschichten sind meine liebsten, einfach weil ich selber erlebt habe. Also freue ich mich sehr, jetzt deine Geschichten zu hören. Bevor wir mit den Geburten deiner Kinder anfangen, würde ich gerne wissen, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in dieses Leben geboren worden?
Meine eigene Geburt war für meine Mama ein bisschen traumatisierend. Die ist sie 10 Tage über den Termin gegangen, was jetzt nicht so das Problem war. Es ist dann von selbst losgegangen nach 10 Tagen. Und sie hat dann aber während der Geburt, es ist sehr schnell gegangen, aber sie hat sehr viel Intervention gehabt. Sie hat Saugglocke, ich glaube die Zange, also es war keine so schöne Geburt für sie. Aber es war nicht so schön und so interventionsfrei, wie sie es, glaube ich, gern gehabt hätte.
Wenn du gerade sagst, Sauglocke und dann Zange, das heißt, sie haben versucht, dich mit der Sauglocke rauszuziehen, es hat nicht funktioniert und dann haben sie die Zange noch genommen?
Ja, und die Nabelschnur hatte ich dann auch um den Hals, genau.
Okay, also sehr viele Interventionen.
Ja, wild.
War das auch so ein Bild von Geburt, das dich geprägt hat? Hat deine Mutter da viel drüber geredet oder hast du sie erst darauf angesprochen, als du selber Mutter geworden bist?
Nein, ich wusste das, bevor ich Mutter geworden bin. Aber ja, es war so quasi normal. Sie hat es einfach erzählt, wie die Geburt war. Und für mich war das, ja, das war Geburt für mich.
Okay. Deine erste Schwangerschaft mit den Zwillingen, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Naja, die Schwangerschaft war geplant, die Zwillinge waren nicht geplant. ich habe immer schon gesagt, wenn ich Kinder bekomme, bekomme ich Zwillinge, weil mein Opa eineiger Zwilling ist. Wie ich dann wirklich schwanger war mit Zwillingen, wurde mir eigentlich bewusst, dass Zwillinge eineiig nicht vererbbar sind. Trotzdem hatte ich sie in meinem Bauch und ja, dann waren wir damit konfrontiert und haben uns eigentlich gleich gefangen und haben das Ganze sehr positiv gesehen. Und ich war auch von Anfang an der Meinung, die Geburt wird toll werden, es wird passen und sie werden auch spontan, also vaginal auf diese Welt kommen. Ja, das war meine Einstellung.
Okay, ich würde dich gerne mal noch mal einen Schritt zurücknehmen auch. Als du rausgefunden hast, du bist schwanger, bist du wahrscheinlich erstmal wie alle davon ausgegangen, du wirst ein Baby bekommen. Wie lange hat es dann gedauert, bis du beim Frauenarzt oder der Frauenärztin warst? Und wie war dann dieser Ultraschall, wo die gesagt haben, ah, da schlägt mehr als ein Herz?
Also das war gleich beim ersten Termin beim Frauenarzt. Da war mein Mann Gott sei Dank dabei. Und der Frauenarzt hat auf eine Seite geschallt und hat gesagt, ja, es passt alles, Herzschlag sieht man schön. Und dann hat er auf die komplett andere Seite geschallt und dann hat er gesagt, oh, da ist ja noch eins. Und ich habe geschaut und habe gesagt, nein. Mein Mann hat gar nichts gesagt. Ja, so war das.
Wie hast du dich gefühlt in dieser Schwangerschaft, gerade auch im ersten Trimester? Es wird ja immer gesagt, dass die Zwillingsschwangerschaften noch ein bisschen herausfordernder sein können. War dir sehr viel übel oder hattest du mit Müdigkeit zu kämpfen?
Tatsächlich hatte ich eine Traumschwangerschaft. Am Anfang war mir ganz wenig übel, eigentlich nur, wenn ich Hunger hatte. Und Müdigkeit war vorhanden im ersten Trimester, aber sonst war es wirklich eine komplett komplikationslose, super tolle Schwangerschaft.
Sehr schön. Bei diesem allerersten Termin, wo der Arzt gesagt hat, es sind Zwillinge, konnte er euch da schon sagen, welche Art von Zwillingen es ist? Weil da gibt es ja auch verschiedene. Und erklär's vielleicht einfach nochmal, was speziell eure Zwillinge waren, sind.
Genau, unsere Zwillinge sind Monodi-Zwillinge, also die haben gemeinsam eine Plazenta gehabt und hatten aber eine Eihaut, durch die sie getrennt waren.
Und was heißt das genau in Bezug auf Risiko, Klassifizierung einer Zwillingsschwangerschaft? Weil da gibt es ja auch welche, die einfach ein höheres Risiko haben und welche, die ein niedrigeres Risiko haben.
Ja, es ist oft so, dass es das fetofetale Transfusionssyndrom gibt bei dieser Art von Zwillingsschwangerschaft. Das hatten wir Gott sei Dank nicht. Bei uns war es aber schon so, dass ein Kind weniger gut versorgt war, dadurch, dass sie nur eine Plazenta hatten. Also ein Kind war schon sehr, sehr kleiner und sehr, sehr schwächer als das andere.
Okay, und das wurde wahrscheinlich auch schon in der Schwangerschaft dann immer wieder bei den Ultraschallen kontrolliert.
Genau, immer wieder und dadurch hat man dann auch mehr Routinekontrollen.
Wie oft warst du, wenn du dich erinnern kannst, in deiner Schwangerschaft?
Ja, am Anfang war es nicht so oft. Am Anfang war es eh so alle 3-4 Wochen. Und dann ab Mitte der Schwangerschaft, glaube ich, waren es so alle 2 Wochen.
Okay. Und du hast dir gesagt, du warst von Anfang an sehr positiv auch eingestellt auf die Geburt und hast dir eine Spontangeburt gewünscht. Wie waren da deine Gespräche mit dem Frauenarzt beziehungsweise dann auch mit dem Krankenhaus, für das du dich entschieden hast?
Also mein Frauenarzt ist da sehr offen gegenüber gewesen und hat gesagt, wenn alles gut ausschaut und wenn alles gut verläuft, dann ist das sicher kein Problem. Das habe ich einfach so angenommen. Ich habe dann eben die Routinekontrollen auch im Krankenhaus immer wieder gehabt und da wurde mir dann in der 32. Woche gesagt, dass jetzt beide Kinder in Schädellage liegen und ich war ganz verwundert, weil ich das gar nicht gemerkt habe, dass sich das zweite Kind gedreht hat, obwohl ich schon in der 32. Woche war und habe mich voll gefreut und habe gesagt, ja, voll super, jetzt kann ich ja vaginal entbinden, alles gut. Und die Ärztin hat mich dann total ja, auf den Boden der Tatsachen, ihrer Tatsachen geholt und hat gesagt, na, Entschuldigung, wie stellen Sie sich das vor, das wird nicht funktionieren. Das ist sehr gefährlich und Sie werden keinen Arzt finden, der das mit Ihnen macht.
Okay, wie war das für dich, dieses Gespräch? Hast du gekontert oder hast du dich dem hingegeben?
Naja, ich war mal baff und habe das einfach so sacken lassen und habe mich aber weiterhin gefreut, dass sie in Schädellage sind. Und nach der Zeit habe ich mir dann gedacht, naja, ich werde trotzdem spontan entbinden und man kann mich ja nicht zum Kaiserschnitt zwingen. schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und die Kinder werden auch mitentscheiden, war mein Entschluss.
Ja, verstehe ich diese Einstellung. Man kann mich nicht zu einem Kaiserschnitt zwingen, aber es gehört natürlich auch einfach ein Team dazu, gerade bei einer Zwillingsgeburt, die bereit sind, das zu machen. War dir das bewusst, wie wichtig auch diese Zusammenarbeit ist mit Hebammen und Ärzten? Oder hast du einfach gedacht, naja, ich lasse es jetzt einfach passieren und wenn die Geburt anfängt, dann gehe ich ins Krankenhaus und dann schauen wir, was passiert? Und ich weiß, dass es im Nachhinein kann man wahrscheinlich immer, ist die Betrachtungsweise nochmal anders, als es sich für dich in dem Moment angefühlt hat. Aber ich glaube, es ist wichtig auch zu schauen, wie die emotionale Lage bei dir oder deine Gedankengänge in dem Moment waren.
Ich habe dann eigentlich tatsächlich nur auf meine Entscheidung gepocht und habe mir wirklich gedacht, wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich Wehen habe oder Blasensprung oder ähnliches, dann ist es einfach so. So, jetzt bin ich da und jetzt bekomme ich meine Babys und wir schauen einfach, was passiert.
Rückblickend, würdest du es anders machen?
Schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde es wieder drauf ankommen lassen.
Oh, interessant, okay. Weil ohne das irgendwie zu bewerten, oder vielleicht auch aus meiner Perspektive, weil ich schon so viele Geburtsgeschichten aufgenommen habe, ich denke halt immer, das Wichtigste ist, dass man gut mit einem Team zusammenarbeitet und gerade bei den Zwillingsgeburten. Und du hättest ja auch einfach schauen können, okay, wenn das nächstgelegene Krankenhaus vielleicht keine Ärzte hat, die Zwillingsgeburt spontan unterstützen, fahre ich woanders hin, gibt es eine andere Möglichkeit. Und deshalb die Frage, ob du es nochmal anders machen würdest oder ob es sowieso für dich klar war, okay, es ist nur dieses eine Krankenhaus, weil vielleicht das nächste Krankenhaus viel zu weit weg ist oder was auch immer. Also es gibt ja viele Gründe, warum man sich so entscheidet.
Ja, bei uns ist das nächste Krankenhaus weiter weg. Also das Krankenhaus, wo wir dann im Endeffekt waren, ist ja 7 Minuten entfernt von uns zu Hause und das nächste dann schon eine Stunde.
Okay.
Also, und es war auch Glück, dass wir in dieses Krankenhaus gekommen sind, weil die erst ab der 34. Woche einen nehmen, weil die nicht so viele Neobetten haben.
Mhm. Ja. Okay. Wie hast du dich sonst noch auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, du und dein Partner, oder hast du Bücher gelesen, Podcasts gehört?
Ich habe mit meinem Mann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und wir dachten, wir sind gut vorbereitet. Dieser Geburtsvorbereitungskurs er war eigentlich nur gerichtet auf vaginale Geburten. Also Kaiserschnitt wurde nicht viel angeschnitten.
Und ging es auch um Zwillingsgeburten oder waren es Einlingsgeburten?
Hauptsächlich Einlingsgeburten.
Nein. Und hattet ihr eine Hebamme, die euch in der Schwangerschaft begleitet hat?
Ja, ich hatte eine Hebamme, die mich in der Schwangerschaft begleitet hat und die hat auch den Geburtsvorbereitungskurs gemacht und die hat mich dann auch im Wochenbett nachbetreut.
Okay, und hattest du mit der Hebamme noch Gespräche über die Geburt?
Ich hatte tatsächlich viele Gespräche mit dieser Hebamme. Ich habe auch jetzt 5 Jahre später noch Kontakt mit ihr und die ist wirklich, also so eine Liebe und die hat mich oft beruhigt. Und hat auch Kontakt mit den Hebammen im Krankenhaus aufgenommen, weil sie die noch kannte von früher. Ja, also mit der bin ich wirklich sehr zufrieden gewesen. Die hätte ich auch bei der Geburt gerne dabei gehabt.
Ja, sehr schön. Wie ging die Geburt dann los? Und in der wievielten Woche warst du?
Ich war in der 34. Woche, als ich zu Hause ein Ziehen im Bauch hatte und ja, das ging eigentlich den ganzen Tag. Ich dachte mir, das sind halt Übungswehen und ist eh klar, wir sind jetzt schon sehr weit gekommen. Und am Anfang haben sie mir auch eingeredet im Krankenhaus, na, wir schauen mal überhaupt, wie weit wir kommen, weil es ist schon eine komplizierte Schwangerschaft. Es wurde mir immer wieder in der Schwangerschaft gepredigt, wie kompliziert diese Schwangerschaft ist und dass ich mich glücklich schätzen kann, wenn ich recht weit komme. Und ja, in der 34. Woche hat es dann angefangen, dass ich das Ziehen hatte. Und ich dachte mir, ich lasse es einfach mal so sein und ich schätze, es sind Senkwehen. Und am nächsten Tag hatte ich dann eine Routinekontrolle im Krankenhaus und habe mich da auch für die Geburt angemeldet. Und dann sind wir am nächsten Tag, also ich bin mit meinem Mann hingefahren und er hat zu Hause gemeint, magst du nicht gleich eine Tasche mitnehmen mit den wichtigsten Sachen, die du brauchst? Und ich habe gesagt, na sicher nicht, ich bekomme ihn wieder heim, sowieso. Und wir sind dann gefahren und bei der Untersuchung haben sie gleich einmal ein CTG gemacht und die Hebamme hat dann zu mir gesagt, na, haben Sie überhaupt noch schlafen können in der Nacht, weil Sie haben schon ordentliche Wehen. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich schon gut geschlafen. Also für das, dass ich jetzt in der 34. Woche bin, habe ich gut geschlafen. Und sie hat gesagt, na okay, schauen wir mal, was dann der Gebärmutterhals zeigt und was die Ärzte dazu sagen. Dann habe ich kurz gewartet, dann war ich bei den Ärzten und der hat dann gesagt, ja, der Gebärmutterhals ist jetzt schon verkürzt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie kurz das er schon war. Sie haben dann so einen Abstrich gemacht, wo sie testen können, ob es eine Frühgeburt wird oder so. Und ich, keine Ahnung, das sind halt alles so Interventionen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, die wissen, was sie tun. Und die sind die Profis und ich lasse sie einfach machen.
Ganz kurz einen Abstrich, um zu schauen.
Ja, irgendein Test, ob's früher losgehen könnte oder so. So habe ich das verstanden. Ich habe nicht näher nachgefragt. Und dann haben sie mir gesagt, eben Muttermund verkürzt, also Gebärmutterhals verkürzt. Und sie würden mich gerne stationär aufnehmen, weil es könnte eigentlich jederzeit losgehen mit diesen Wehen, die ich habe, und sie würden mir gerne einen Wehenhemmer anhängen. Und die Lungenreife würden sie mir gern geben, ja. Und ich habe gesagt, okay, ja, dann machen wir das. Habe alles mit mir machen lassen, habe nicht viel hinterfragt. Und dann war ich schon im Zimmer und hatte die Infusion hängen. Und die erste Lungenreife-Injektion habe ich bekommen. 24 Stunden die nächste und natürlich Blutabnahmen. Und dann sind sie mal zu mir gekommen bei der Visite und haben gesagt, die Blutwerte schauen nicht gut aus, sie haben eine Präklampsie. Noch nie davor gehört, was eine Präklampsie ist. Haben sie mir erklärt, eben Schwangerschaftsvergiftung. Und wenn dieser Wert höher wird, dann müssen sie was machen. Also dann müssen wir die Kinder holen. Das war natürlich für mich einmal ein Schock, weil ich mit dem überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich wollte ja meine Kinder eigentlich vaginal zur Welt bringen und wenn wir sie jetzt holen müssen, ja, also wir haben einmal geschaut, wie es weitergeht. Und insgesamt bin ich dann 3 Tage gelegen, am dritten Tag ohne Infusion und am dritten Tag waren die Wehen weg ohne Wehenhemmer und dann haben sie gesagt, wenn es so weitergeht, dann kann ich wieder nach Hause gehen. Sie schauen sich vorm Entlassen noch das Blut an. Und dann am Montag war das, der 4. Tag, haben sie in der Früh, um 5 in der Früh gleich Blut abgenommen. Und um 8 circa sind sie dann zu mir gekommen bei der Visite und haben gesagt, ich muss hierbleiben. Die Präklampsie-Werte sind so gestiegen, dass sie heute die Kinder holen müssen. Ja. Natürlich ein Schock für mich und ich hatte überhaupt keine Beschwerden, ich hatte kein Drücken im Oberbauch oder ich hatte auch keinen Bluthochdruck. Und dann habe ich meinen Mann angerufen, er soll kommen, weil wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Ich bin dann noch zur Anästhesie und habe das Gespräch dort gehabt und dann ging es eigentlich schon in den Kreissaal.
Stand irgendwann mal eine Einleitung im Raum? Weil bei Präeklampsie kann man ja auch einleiten.
Nein, es stand nie eine Einleitung im Raum, weil ich ja vorher die Drukolyse bekommen habe und somit auch keine Wehen mehr hatte. Und dann wieder einleiten war ihnen, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Und vor allem wollten sie ja sowieso auch in diesem Krankenhaus, dass ich per Kaiserschnitt entbinde und nicht vaginal entbinde. Also ich denke mir, fürs Krankenhaus hat das ganz gut gepasst.
Okay. Wie war dann der Kaiserschnitt für dich?
Ja, ich habe dann den Katheter bekommen und Medikamente gegen Übelkeit und so weiter. Und es war zur Corona-Zeit, das heißt, mein Mann durfte auch nicht mit in den OP. Ich bin dann in den OP geschoben worden und habe den Kreuzstich bekommen. Vor dem hatte ich anfangs total Angst. Es war aber am Anfang im OP total angenehm mit den Krankenhausmitarbeitern. Die waren wirklich lieb und haben mit mir geplaudert. Und ja, mich gefragt, ob ich schon Namen habe und so. Also sie haben mich wirklich gut abgelenkt. Und dann war der Kreuzstich auch schon geschehen. Es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ging es los und ich bin selbst Krankenschwester und ich habe halt total viel verstanden, was sie sagen. Und die Geburt, also die Kinder wurden auf die Welt geholt, das war alles ganz gut. Was für mich total schwierig, jetzt auch im Nachhinein, war, sie haben mir die Kinder nicht gezeigt. Sie sind mit den Kindern an mir vorbei, raus auf die Neo, sofort zu den Kinderärzten. Und dann haben sie angefangen, oh, sie blutet so viel. Also ich habe dann irrsinnig viel Blut verloren. Ich habe alles verstanden. Sie haben dann gesagt, ich soll ruhig liegen bleiben, weil meine Hände so gezittert haben. Und ich konnte aber nicht ruhig liegen bleiben. Es ging einfach nicht. Meine Hände haben so gezittert. Dann haben sie schon eine Kreuzprobe abgenommen, weil ich so viel Blut verloren habe. Genau.
Was ist eine Kreuzprobe?
Sie haben dann geschaut, quasi, welches Blut, das ich brauche, falls ich eine Bluttransfusion brauche. Und ja, habe ich dann im Endeffekt Gott sei Dank nicht gebraucht. Sie haben dann mit einem Ballon die Blutung stoppen können. Genau. Und eine Tamponade. Also Ballon und Tamponade haben dann die Blutung gestoppt. Dann haben sie alles zugemacht. Und dann bin ich da gelegen, ohne meine Babys zu sehen. Und ja, ein Foto haben sie von einem Kind, haben sie mir ein Foto gebracht. Sie haben gesagt, es ist alles okay mit den Kindern. Dann habe ich mich natürlich gefragt, warum kann ich sie nicht sehen? Ja, dann haben sie gesagt, ich komme dadurch, dass ich so viel Blut verloren habe, auf die Überwachung. Und da habe ich dann Panik bekommen. Da habe ich dann gesagt, na, ich will, dass mein Mann bei mir ist. Ich will nicht alleine sein. Dann haben sie mir erklärt, es ist ein Pfleger oder eine Pflegerin pro Patient zuständig. Also sie sind nicht alleine, es ist alles gut. Und ich habe dann wirklich Panik bekommen und dachte, wenn ich jetzt sterbe, habe ich nicht einmal meinen Mann da, meine Kinder nicht gesehen. Ja, also Panik. Und dann hat mich eine OP-Schwester richtig angemotzt und gesagt, jetzt Entschuldigung, bei solchen OPs sind schon junge Frauen ums Leben gekommen. Jetzt geht's um was. Und ich dachte, ja super, das brauche ich jetzt. Danke. Dann bin ich aus dem OP rausgeschoben worden, bin kurz am Gang gestanden, weil sie auf den Träger gewartet haben, der mich runterbringt. Da habe ich meinen Mann gesehen, der hat gesagt, er hat ein Baby gehalten und es passt alles soweit. Ein Kind hat kurz Sauerstoff gebraucht, aber sonst überhaupt keine Schwierigkeiten. Und ja, dadurch, dass Corona war, hat mich der Träger dann gefragt, na, haben Sie keine Maske? Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe gerade einen Kaiserschnitt gehabt, ich habe eine OP gehabt und erbrochen habe ich auch gerade. Also ja, mir geht's nicht gut. Mein kleinstes Übel ist gerade, dass ich keine Maske habe. Ja, also es war wirklich Horror für mich, diese Geburt. Im Nachhinein war es Horror.
Wie lange warst du dann noch im Überwachungsraum, bevor du zu deinen Kindern konntest?
Im Überwachungsraum war ich 5 Stunden und insgesamt, ja, ich glaube 5,5 Stunden nach der Geburt habe ich meine Kinder das erste Mal gesehen.
Und waren deine Kinder auf der Neonatologie und wie war der Zustand?
Genau, meine Kinder waren auf der Neonatologie, sind zusammen in einem Inkubator gelegen. Also sie haben sich wenigstens gegenseitig noch gehabt. Und sie haben mich dann mit dem Bett in die NEO reingeschoben. Da war auch mein Mann dabei. Und da haben sie mir dann die Babys raufgelegt. Und beide haben dann auch gleich getrunken oder halt gesaugt an der Brust. Und sie waren, also wir waren dann eigentlich 34 plus 1, als sie zur Welt gekommen sind. Also Anfang 35. Woche. Und für das waren es wirklich, wirklich gut beisammen. Also sie haben keinen Sauerstoff gebraucht. Sie hatten eine Sonde und haben immer wieder Milch bekommen. Ja, und ich habe sie dann auch immer wieder angelegt. Mein Mann war bei mir, wir hatten ein Familienzimmer. Das habe ich gleich am Anfang gesagt, ich möchte ein Familienzimmer haben. Das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Und der hat mich dann immer wieder auf die Neo gebracht mit dem Rollstuhl. Und ich habe die Kinder immer wieder angelegt und habe halt geschaut, dass ich so oft wie es geht bei ihnen bin. Und sie waren insgesamt 3 Tage auf der Neo. Und wir haben immer die Sachen, die sie halt gebraucht haben, reduziert. Also 3 Tage Inkubator, dann waren sie 2 Tage im Wärmebettchen und dann waren sie im normalen Bett und waren schon bei mir im Zimmer.
Und wie lange wart ihr insgesamt im Krankenhaus, bevor ihr sie mit nach Hause nehmen konntet?
Also sie haben dann natürlich abgenommen am Anfang, dann haben sie eh wieder ein bisschen zugenommen, es hat gepasst, sie haben getrunken, ich habe voll abgepumpt, Milch war da und mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich sie stille. Und dann haben sie mir im Krankenhaus einreden wollen, sie sind zu schwach zu saugen und wir müssen eine eigene Pränahrung müssen sie bekommen. Und ich habe gesagt, nein, ich habe Milch und ich möchte meine Kinder stillen und ich werde das auch machen. Und es funktioniert und das zeigt mir einfach, dass sie keine eigene spezielle Frühchennahrung brauchen. Ja, ist nicht so gut angekommen bei den Kinderärzten vor Ort. Und ich habe dann am 8. Tag gefragt, wie es eigentlich mit Heimgehen ausschaut. Und die Kinderärztin hat gesagt, Heimgehen, ja, puh, nächste Woche, Donnerstag, Freitag vielleicht, müssen wir schauen. Und ich habe gesagt, nein, eigentlich sind sie bei mir im Zimmer. Ich liege im Zimmer mit einer Mama, die eingeleitet wird. Ich habe 2 Babys und also das Familienbett war dann nach 6 Tagen ist mein Mann heimgegangen, weil wir auch noch 2 Hunde daheim haben. Und dann bin ich halt mit einer Mama im Zimmer gelegen, die ist eingeleitet worden. Und wenn ich in der Nacht wickeln gegangen bin, bin ich fast in ihrem Bett gesessen, weil das genau neben ihrem Bett war. Es war mir total unangenehm und ihr, glaube ich, auch. Und ich habe gesagt, eigentlich sind wir nur im Zimmer. Sie nehmen zu, sie trinken und zunehmen können es daheim genauso. Sie haben keine Überwachung mehr. Ich würde eigentlich gern heute heimgehen. Ja, die Kinderärztin hat geschaut und gesagt, na, das geht nicht. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon. Ich habe auch mit der Patientenanwaltschaft schon telefoniert und mich erkundigt, wie das ausschaut, wenn ich jetzt einfach heimgehen würde auf Revers. Sie hat gesagt, nein, ich gebe Ihnen keinen Revers. Die wollten mir den Revers verweigern. Und ich habe gesagt, naja, Entschuldigung, ich bin diplomierte Krankenschwester, ich arbeite auf einer Akutpsychiatrie, ich weiß, wie es ausschaut mit Unterbringungsgesetz und Co. Sie hat gesagt, na, das geht nicht, sie können nicht mit den kleinen Babys heimgehen. Also die war wirklich schockiert. Die hat dann auch gesprochen, als wäre ich die ärgste Rabenmutter und ich würde jetzt heimgehen mit schwerkranken Babys. Ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt heim, weil machen wir die Abschlussuntersuchungen und zunehmen können sie daheim auch. Ich habe daheim meinen Mann, der hilft mir mit allem und ich habe meine Hebamme, die kommt jeden Tag vorbei. Also ich profitiere eigentlich nicht mehr von diesem Aufenthalt jetzt. Ja, sie schickt mir den Primar vorbei. Dann bin ich ins Zimmer gegangen und dann kommt der Primar. Ja, sie wollen heimgehen. Sage ich, ja, ich habe alles daheim. Es ist für mich jetzt genug und uns geht's gut. Genau. Ja, okay, na, sie wissen schon, wenn etwas passiert, sind sie selbstverantwortlich. Sage ich, ja, ich weiß es, danke. Und dann hat sie, das war in der Früh, habe ich ihr gesagt, ich will heimgehen. Und die Abschlussuntersuchungen hat sie den ganzen Tag über gezogen. Es ist jetzt wirklich in die Länge gezogen. Ja, aber wenn jetzt beim Blut etwas nicht passt, dann bleiben sie schon da, oder? Sage ich, na sicher bleibe ich dann da, dann weiß ich ja, es passt irgendwas nicht. Mir ist es wichtig, dass es den Kindern gut geht, dass alles passt und dann gehe ich heim. Es war für sie ganz, ganz schlimm. Sie hat, glaube ich, dann auch ein Trauma gehabt. Ja, Die Abschlussuntersuchungen haben gepasst und am Abend war Gott sei Dank Schichtwechsel. Es ist dann ein anderer Kinderarzt gekommen, ein Kinderarzt, der auch außerhalb des Krankenhauses eine Ordination hat. Und ich habe dann mit ihm geredet, eben, dass ich gern mit den Kindern dann zu ihm gehen würde, die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen machen lassen. Er hat gesagt, ja, passt, einfach anrufen. Und der ist mit dem Revers zu mir gekommen und hat gesagt, Sie sind eh selbst Krankenschwester, Sie wissen, was zu tun ist, wenn etwas ist, Sie sind in 5 Minuten da, es wird nichts sein. Hat er gesagt, es geht echt gut. Und wir hören uns in der Ordi dann. Also der war vernünftig. Ja, und dann bin ich um 8 am Abend heimgegangen.
Wie war das dann, endlich zu Hause zu sein? Und wie ging es auch dir mit deiner Kaiserschnittnarbe oder Wunde zu dem Zeitpunkt ja noch?
Mir ging es dann zu Hause total gut. Ich war so froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Also ich bin wirklich, es war Wahnsinn, wieder zu Hause zu sein, meine Hunde zu sehen, auf meiner Couch, in meinem Bett zu liegen mit meinen Babys. Das war wirklich ein Traum. Und mit der Kaiserschnittwunde ging es mir auch sehr gut. Also das hat alles gepasst und ja, ist auch alles gut verheilt. Ich war tatsächlich dann sehr schnell wieder fit und ich glaube, nach 5 Tagen zu Hause sind wir dann auch spazieren gegangen, eine kleine Runde, und es hat sehr gut gepasst zu Hause. Ich habe mich dann gut erholt zu Hause. Und ich habe dann, sie haben ja im Krankenhaus meine abgepumpte Milch in Flaschau bekommen, weil ich auch ein bisschen die Sicherheit haben wollte, wie viel sie da trinken. Und nach 5 Tagen zu Hause habe ich die Flaschen komplett weggelassen und habe sie nur noch gestillt. Und das hat auch voll super funktioniert.
Und wie hast du gestillt? Beide gleichzeitig oder abwechselnd?
Als sie noch so klein waren, habe ich sie eigentlich immer Tandem gestillt, beide gleichzeitig mit einem Zwillingsstillkissen. Und ja, wenn sie dann ein bisschen größer waren, habe ich natürlich je nach Bedürfnis, wer halt gerade wollte, so gestillt.
Und wie lange hast du sie gestillt?
2,5 Jahre.
Wow.
Ja, ich bin im Nachhinein auch wirklich sehr froh, nicht auf diese Kinderärztin gehört zu haben mit dieser Pränahrung und Frühchennahrung. Und sie sind zu schwach, weil sie waren nicht zu schwach und wir haben das so, so gut gemacht. Und ich bin so stolz drauf, dass ich 2 Kinder 2,5 Jahre gestillt habe. Für uns hat es wirklich gut gepasst.
Hut ab. Echt. Du hattest vorhin angesprochen, dass schon in der Schwangerschaft ein Zwilling größer war als der andere. Kannst du das vielleicht kurz noch auflösen, wie das Geburtsgewicht war und die Größe der beiden Kinder? Weil ich glaube, sowas ist auch immer spannend zu hören für Frauen, die vielleicht gerade auch mit Monodi-Zwillingen schwanger sind.
Also die Kleine, also die Große ist zuerst gekommen. Die ist auch aus erster in Schädellage gelegen. Es ist die Starke, sagen wir immer. Die hat 2320 Gramm gehabt und war 49 Zentimeter groß. Also eigentlich ganz, ja, ganz okay. Für die 35. Woche hat das gut gepasst. Und die Kleine, wir sagen immer die Weise, hatte 1750 Gramm und war 42 Zentimeter.
Wow, also doch schon wirklich ziemlicher Größenunterschied auch.
Ja, aber das Witzige ist, dass die Große kurz Sauerstoff gebraucht hat nach der Geburt und die Kleine hat überhaupt nichts gebraucht.
Okay, also auch da zeigt wieder, dass die Größe und das Gewicht gar nicht unbedingt ausschlaggebend sind.
Genau.
Ja. Wir haben noch eine weitere Geburt vor uns, deshalb werde ich jetzt dich einfach dann ein paar Jahre nach vorne katapultieren. Die nächste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung und hat es auch für dich irgendwie eine gewisse Zeit gebraucht, um mit dieser ersten Geburt abzuschließen, bevor du wieder schwanger werden wolltest?
Wir hatten eigentlich gar keine Schwangerschaft mehr geplant. Also wir haben nach den Zwillingen gesagt, so, jetzt ist es gut, 2 Kinder reichen. Es war auch sehr viel, das erste Jahr war sehr wild. Und irgendwie hat sich dann so nach 2,5 Jahren, 3 Jahren der Kinderwunsch wieder eingeschlichen. Und ich habe mir gedacht, ja, es wäre schon schön, noch einmal schwanger sein mit einem Baby, die Erfahrung zu machen, ein Baby im Bauch zu haben, ein Baby zu stillen, ein Baby zu tragen, ein Baby in der Nacht zu trösten. Und ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir es noch einmal machen. Und wir, ja, haben das schon geplant gehabt, dass wir dann noch ein Baby bekommen und waren dann relativ schnell wieder schwanger. Es hat gleich wieder funktioniert, so wie beim ersten Mal. Und genau, dann, ja, wir haben uns auf das Abenteuer einfach eingelassen und ich habe die Routineuntersuchungen beim Frauenarzt wieder in Anspruch genommen und habe eigentlich bis zur 17., 18. Woche das so am Schirm gehabt, dass ich wieder ins Krankenhaus gehen werde, weil du nach einem Kaiserschnitt ja sowieso keine andere Wahl hast. Und in, ja, 17., 18. Woche, glaube ich, war es. Und meine Freundin hat auch eine voll gute Hausgeburt gehabt. Und ich habe mir gedacht, boah, ich hätte das auch so gerne. Das wäre echt ein Traum. Aber es geht halt nicht. Und dann habe ich mich informiert. Und manche, also ich habe Erfahrungsberichte auch auf deinem Podcast gehört und auch in Gruppen, Mama-Gruppen. Und haben mir gedacht, ja, eigentlich geht's schon. Es ist halt ein schwieriger Weg. Wir müssen schauen. Irgendwie will ich was anders machen als beim ersten Mal und möchte mich da auch nicht so, also jetzt bin ich der Profi und nicht die. Ich bin der Profi und ich weiß, das funktioniert und das wird. Und genau, dann habe ich mich auf Hebammensuche begeben. Das war irrsinnig schwer, weil es war Sommer. Es war auch der errechnete Termin Ende Juli, also voll im Sommer. Jeder ist auf Urlaub. Es war total kurzfristig, weil ich schon fast bei der Hälfte, ich glaube, ich war sogar schon bei der Hälfte von der Schwangerschaft. Und dann auch jemanden zu finden, ich habe mir gedacht, wenn ich das schaffe, dann will es einfach so sein. Und ich habe dann tatsächlich jemanden gefunden. Ich habe eine Hebamme gefunden, die eine Stunde von mir entfernt wohnt. Und die hat mir zugesagt, sie hat gesagt, sie ist bis 4 Tage vorm IT selber auf Urlaub. Wenn mein Baby wartet, dann können wir das machen.
Okay. Wie war das für deinen Mann? War der gleich mit an Bord für die Hausgeburt oder musste er sich mit dem Gedanken erstmal anfreunden?
Ich habe eigentlich geglaubt, dass er da nicht so drauf einsteigt gleich, aber er hat gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann machen wir das und bin dabei. Also der war total, total okay damit. Und ja, genau.
Als du die Hebamme dann kennengelernt hast, hast du ja wahrscheinlich auch nochmal ein ganz neues Betreuungsmodell kennengelernt, weil die Hebammenvorsorge ja doch nochmal was anderes ist als die Vorsorgeuntersuchungen durch den Frauenarzt. Wie war das für dich, diese Seite auch der Geburtshilfe kennenzulernen?
Für mich hat das total gepasst. Also sie ist einfach so eine ruhige, ich bin so ein bisschen quirlig und ja, und sie war so ruhig und gelassen. Ich habe mir gedacht, boah, das matcht voll, weil das ist das, was ich brauche bei der Geburt. Und diese Vorsorge bei ihr war auch, also ich habe mich auf jeden Termin gefreut. Meine Kinder waren auch immer dabei und haben in Hörrohr gehorcht auf dem Bauch. Und das war für mich immer die totale Beruhigung. Was mir immer noch im Kopf herumgeschwirrt ist, war die Präeklampsie der ersten Schwangerschaft. Also das war ja eine heftige Präeklampsie mit beginnendem HELLP-Syndrom. Und ich wollte alles tun, dass ich dieses Mal keine Präeklampsie entwickle und habe da auch voll vorgesorgt, was nur geht. Habe mich mit den Gestosefrauen in Kontakt gesetzt und beraten lassen und habe voll auf meine Ernährung geschaut und habe die ganze Schwangerschaft über keine Präeklampsie entwickelt.
Sehr gut. Wann ging dann diese zweite Geburt los? Und wie war das auch diese, sag ich mal, die Woche vielleicht vor dem ET, wo du wusstest, okay, jetzt ist die Hebamme gerade noch im Urlaub und ich muss jetzt noch die paar Tage hier abwarten, bis es dann losgeht?
Ja, ich hatte ja einen zweiten Plan, falls es wirklich losgehen sollte, wenn sie noch nicht vom Urlaub zurück ist. Der zweite Plan war eine andere Hebamme, die mich in ein anderes Krankenhaus begleiten würde. Also ich wäre nicht mehr in dieses Krankenhaus gegangen, wo ich mit den Zwillingen war. Ich wäre in ein anderes Krankenhaus gegangen, das auch 10 Minuten von uns entfernt ist. Und das hätte mich damals nicht genommen, weil es eben Zwillinge waren. Diesmal schon ein Baby, das wäre okay gewesen. Und ich habe gesagt, ich möchte jemanden dabei haben, der mich kennt, vorher schon. Und ich möchte nicht in einen Schichtwechsel kommen in meinen Wehen. ich möchte jemanden, der auch für mich einsteht, der weiß, was ich will, was ich nicht will, und ich möchte mich bei meiner Geburt nicht rechtfertigen müssen, weil ich jetzt irgendwas ablehne. Und die zweite Hebamme war auch voll lieb und hat auch wirklich gut gepasst. Mein Plan B. Und ich habe dann, ja, eine Woche vor dem Geburtstermin hatte ich auch in diesem Krankenhaus die Geburtsanmeldung, oder 2 Wochen vorher hatte ich die Geburtsanmeldung. Und da ist es schon losgegangen mit diesen Interventionen. Die wollten alles Mögliche haben, nur bei der Geburtsanmeldung. Blutabnahme, Harnkontrolle, CTG schreiben, eine vaginale Untersuchung mit einem Abstrich. Und ich habe gesagt, den Abstrich habe ich bei meinem Frauenarzt schon machen lassen, ich möchte nicht. Naja, aber das brauchen wir schon. Sag ich, aber warum? Ich habe diesen Abstrich machen lassen, das war der Streptokokkenabstrich. Ich habe ihn machen lassen bei meinem Gynäkologen und der hat gepasst, der Befund. Na, haben Sie das mit? Na, natürlich habe ich das nicht mit, aber ich schicke es Ihnen per Mail. Okay. Na, Sie hätten das gerne gemacht und ich habe halt so gut es geht alles abgelehnt. Ich wollte mich einfach nur anmelden für die Geburt, falls ich doch verlegt werden sollte oder ich mit meinem Plan B ins Krankenhaus komme. Und es ist auch nicht so gut angekommen in diesem Krankenhaus. Und als ich heimgefahren bin, habe ich mir gedacht, boah, ich bin voll für mich eingestanden. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe ihnen dann auch den Befund geschickt, hat eh dann gepasst. Und sie haben mich dann am ET, wollten sie mich dann wiedersehen. Da habe ich schon diskutiert, weil sie mich einen Tag vorher schon sehen wollten. Ich habe gesagt, na, es reicht, wenn ich am Geburtstermin komme, schauen wir mal, ob ich so weit überhaupt komme, ob es mich wieder sieht. Die waren von der Hausgeburt natürlich auch nicht so überwältigt. Und
das heißt, du hast im Krankenhaus auch gesagt, dass du eigentlich eine Hausgeburt planst?
Ja, habe ich.
Okay.
Und dann meinem Gynäkologen, meinem Frauenarzt, habe ich das nie gesagt. Ich, keine Ahnung warum, aber es war für mich einfach nicht erwähnenswert. Es war so mein Weg und ja, das Krankenhaus wusste Bescheid. Genau. Und dann war 2 Tage vor dem errechneten Termin, war noch alles ganz ruhig. Ich habe die Großen ins Bett gebracht und da war meine Hebamme, meine Hausgeburtshebamme nochmal da und hat alles gecheckt und hat gesagt, ja, es passt, es kann jederzeit soweit sein. Sie war aus dem Urlaub, retour, war selbst erholt und ich habe gesagt, ja, passt, dann rufe ich dich heute in der Nacht an. Und sie hat gesagt, ja, okay, passt. Und dann am 24. Juli, einen Tag vor ET, ist es in der Nacht, also um 3 habe ich dann gespürt im Bauch, okay, es zieht, es wird immer mehr. Und irgendwann konnte ich dann nicht mehr liegen. Ich habe mir gedacht, ja, ich gehe mal runter, dass ich niemanden aufwecke. Die Großen haben geschlafen, mein Mann hat geschlafen. Bin runter und habe mich auf die Couch gelegt, habe meine Salzlampe eingeschaltet. Also es war ganz gemütlich. Dann habe ich mich mal auf den Ball gesetzt und bin im Kreis herum. Genau. Und dann so, also es war alles noch sehr gut auszuhalten. Und dann so um 6 habe ich mal was gehört oben und habe meinem Mann dann geschrieben, bist schon auf? Und der hat dann geschrieben, ja, jetzt schon, was ist los? Und ich habe dann geschrieben, heute kommt unser Baby. Und er hat geschrieben, was, schon so arg? Und ich, na, es ist überhaupt noch nicht arg, aber es kommt sicher heute auf die Welt. Es geht sicher heute los. Ne? Es ist im Gange. Und dann sind eh unsere Großen aufgewacht und ja, dann hat der Tag halt gestartet, so wie er immer startet, mit Frühstück und ich bin halt auf der Couch herumgewuzelt. Und dann habe ich auch meiner Hebamme mal geschrieben, dass ich seit 3 leichte Wehen habe, dass ich es immer wieder spüre. Schleimpfropf ist so 5 Tage vor der Geburt abgegangen, wo ich mir aber gar nicht sicher war, ist das jetzt ein Schleimpfropf? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ja, und dann ist es langsam vorangegangen und um 10 habe ich ihr dann, oder hat mein Mann ihr dann geschrieben, dass sie sich bitte auf den Weg machen soll. Und sie ist dann eh um 11, 11:30 ist sie gekommen. Und ich habe dann schon eben die Wehen veratmen müssen und mir hat das Tönen voll geholfen. Ich habe eigentlich den ganzen Tag vor mich hin getönt und war die ganze Zeit im Wohnzimmer auf der Couch und wie sie dann da war, habe ich gesagt, ich bin so froh, dass es einfach so ist, wie es ist. Wenn ich jetzt einen Wehenflon auf der Hand hätte oder ein CTG um den Bauch, das würde mich so stören. Ich habe mich immer so mit den Händen auf die Couch gelehnt und war im Vierfüßler eben und habe dann getönt den ganzen Tag. Und sie hat hin und wieder mit diesem kleinen CTG-Gerät geschaut, also hat die Herztöne halt sich angehört, da hat auch immer alles gepasst. Und mein Mann hat dann noch.
Mit dem Dopton.
Ja, genau. Mein Mann hat dann noch gegrillt zum Mittag. Dann haben sie gemeinsam gegessen draußen auf der Terrasse und ich habe drinnen vor mich hingetönt. Nach Essen war mir nicht mehr. Und ja, so ist es dann dahin gegangen, eigentlich bis 3 Nachmittag, 3:30. Dann ist die Patentante von meinen Großen gekommen und hat die ein bisschen beschäftigt, weil denen war dann schon langweilig. Und die sind dann bei mir herumgekraxelt und ich habe gesagt, eigentlich, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Beschäftigt euch bitte selbst. Ihr dürft voll gern da bleiben, ich habe euch voll gern da. Das war auch so immer mein Gedanke, ich habe sie voll gern dabei. Ich würde sie halt gern dabei haben, dass sie dabei sind, wenn ihr Geschwisterchen auf die Welt kommt. Und es hat auch noch keiner gewusst, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädchen wird. Das haben wir bis zum Schluss nicht verraten und meine Großen waren sehr neugierig. Und ja, dann war die Patentante da, hat sie beschäftigt und um 4 oder 3:30 hat meine Hebamme dann gemeint, schau mal vielleicht einmal in die Badewanne, vielleicht hilft dir das. Sie hat den Muttermund, glaube ich, 3-mal hat's geschaut. Und als sie gekommen ist, um 11, war er schon auf 6 cm. Und sie hat gesagt, boah, du hast ja voll gut gearbeitet bis jetzt. Sag ich, na, wenn es so weitergeht, passt eh gut. Aber es hat dann ein bisschen nachgelassen. Und deswegen hat's gesagt, wir könnten ja mal schauen, was die Badewanne auslöst. Dann war ich in der Badewanne und da ist es dann richtig losgegangen. Also da hat alles seinen Lauf genommen und ich hätte nicht geglaubt, dass ich mein Kind in der Badewanne bekomme, aber ich bin nicht mehr rausgekommen. Und für mich war das einfach ja das schönste Erlebnis eigentlich, weil es war so schräg, einfach das zu erleben und erleben zu dürfen zu Hause. Meine Kinder haben immer wieder ins Badezimmer geschaut und Mama, der Kopf ist schon da. Und ich habe gesagt, ja, der Kopf könnte jetzt mal rauskommen, weil es ist immer rein und wieder raus. Und ich habe gesagt, das ist schrecklich, dieses rein und raus. Es brennt einfach so viel. Und die Hebamme hat gesagt, ja, aber das muss so sein. Es weitet sich alles und es wird alles so gedehnt. Und vielleicht schaut es dann mit den Geburtsverletzungen auch gut aus, wenn alles so gedehnt wird. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann passt es. Ist halt so. Und dann hat's gesagt, na, willst du für den Rest, also für den letzten Rest noch einen Energy Drink haben? Und ich habe gesagt, na, ich brauche gar nichts, ich will nichts, ich will jetzt einfach, dass das rauskommt. Und dann hat's meinen Mann geschickt um einen Energy Drink und ich habe gesagt, nein, bleib da. Und dann ist er gegangen und ich habe gesagt, das gibt's jetzt nicht. Und dann ist der Kopf gekommen und sie schreit, komm wieder, der Kopf ist da. Und ich habe gesagt, du sollst da bleiben, du gehst. Ich will keinen Energy Drink, du sollst bei mir bleiben. Ja, und dann ist mein Sohn um 17.55 Uhr bei uns zu Hause in der Badewanne auf die Welt gekommen. Und meine Großen waren dabei und meine beste Freundin, also die Patentante der Mädels, war dabei. Und es war Wahnsinn. Es ist einfach unbeschreiblich gewesen. Wirklich.
Hast du ihn selber aus dem Wasser hoch auf deine Brust genommen?
Nein, meine Hebamme hat ihn mir raufgelegt. Ich hatte einfach gar nicht, also ich habe, davor habe ich mir mal gedacht, das wäre schön, wenn ich ihn raufhebe oder mein Mann ihn raufhebt. Aber es hat dann einfach, es hat sich so ergeben und es hat für mich voll gepasst, dass sie ihn als erstes angegriffen hat und mir raufgelegt hat. Und er hat dann sofort gesucht und sie hat gesagt, du musst den Leibwall jetzt gleich rauf, der hat Hunger, also der möchte. Und dann, ja, hat ihm das erste Mal gesagt und ich habe gesagt, boah, der hat der Kraft, bist du narrisch? Also das habe ich nach 4 Jahren irgendwie voll vergessen, wie das ist, ja. Und dann sind wir eigentlich noch ewig in der Badewanne gewesen und dann haben sie gesagt, na, du musst langsam rauskommen, das Wasser ist kalt. Und ich habe gesagt, na, das ist überhaupt nicht kalt. Ich habe das überhaupt nicht so gefühlt, dass das kalt ist. Und dann haben sie immer schon ein warmes Wasser aufs Baby. Und ja, dann, genau, war eben die Nabelschnur auspulsiert. Und meine großen Kinder haben dann die Nabelschnur durchtrennt mit der Hebamme und haben dann ein Bändchen ausgesucht für ihn und haben das raufgebunden und dann genau, hat mein Mann den Kleinen genommen und dann ist schon die Plazenta gekommen. Ja, und dann bin ich aufgestanden, habe mich runtergeduscht und habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Ich stehe auf nach meiner Geburt und dusche mich runter. Es ist crazy, wirklich. Und ja, dann haben sie eben den Kleinen abgetrocknet und eingewickelt ins Handtuch. Und in der Zeit bin ich mit meiner besten Freundin aus der Dusche und in den Bademantel und ab ins Bett. Also nur einen Raum weiter in mein Bett. Und dann haben sie mir den Kleinen gebracht und ja, der ist bei mir gelegen und war einfach so, so klein und ja, einfach so zufrieden. Er ist einfach bei mir gelegen, es hat alles so gut gepasst. Und dann haben sie ihn gewogen und es hat jeder in der Schwangerschaft gesagt, na, es wird wieder ein zierliches Baby. So wie die ersten zwei, na, es wird auch ein zierliches Baby. Und ich habe gesagt, okay, passt. Und dann sage ich zu meiner Hebamme, wie es ihn wiegt, neben mir im Bett, na, schauen wir, ob wir überhaupt auf die 3 Kilo kommen. Und sie hat ihn gewogen und sagt, 3870. Und ich sage, stopp, jetzt hast du dich um 1 Kilo vertan, oder? Nein? 3870, sage ich, der hat fast 4 Kilo, wie geht denn das? Wahnsinn! Ja, voll. 3870 Gramm und 50 Zentimeter. Und dann hat es geschaut, ob ich Geburtsverletzungen habe. Und ich hatte ganz einen leichten Labienriss. Den wollte sie, also sie hat gemeint, man könnte ihn kosmetisch, könnte man schon schauen, dass man näht. Und ich habe gesagt, na, wir nähen gar nichts. Und es nur kosmetisch ist, dann bleibt es einfach so und fertig. Und sie hat dann gesagt, na, sie würde mir wirklich nur was drauf tropfen, dass es ein bisschen betäubt ist und das nähen und das wird wirklich nicht schlimm sein. Ich habe gesagt, na, es passt schon so. Dann hat sie gesagt, okay, ich komme morgen nochmal vorbei und wir können es innerhalb von 24 Stunden auch machen. Ich kann dich morgen nochmal fragen. Also die hat das einfach voll hingenommen und akzeptiert und das hat einfach voll passt. Ja. Und dann sind wir da gelegen in unserem Bett nach der Geburt und ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, man kann nach einer Geburt in seinem eigenen Bett liegen. Und es ist mir voll gut gegangen, ja. Die ersten paar Mal Klo gehen waren schwierig mit dem Kreislauf. Da ist mein Mann immer mitgegangen, aber ja, sie ist dann um 8, 9, glaube ich, ist sie heimgefahren. Und meine Kinder haben die ganze Nacht durchgeschlafen. Und am nächsten Tag sind sie gleich gekommen, Baby anschauen und ja. Voll schön im eigenen Bett, im eigenen Zuhause, mit deiner Familie. Das ist traumhaft.
Absolut. Du hast erzählt, dass deine Freundin bei der Geburt mit dabei war. Hat die selber auch schon Kinder oder war das ihre erste Geburt, die sie so miterlebt hat?
Na, sie hat schon ein Kind und hatte aber auch einen Kaiserschnitt und alles so nicht geplant, wie es bei ihr verlaufen ist. Und sie hat jetzt bei mir gesehen, wie es sein kann und hat einen großen Ansporn, dass es beim nächsten Mal bei ihr auch ganz anders verläuft.
Das freut mich total zu hören. Und ich bin noch ganz neugierig, wie haben deine Mädels reagiert, als sie dann gesehen haben, dass es ein Bruder ist?
Ja, das war sehr witzig. Ich habe während dem Presswehen habe ich zu ihnen gesagt, jetzt kann ich euch verraten, was es ist. Und dann haben sie gesagt, na, sag's uns nicht. Ah, na, oh ja, da, sag's uns doch. Und ich habe gesagt, es wird ein Bub. Weil sie haben immer, schon bevor ich schwanger wurde, haben sie gesagt, sie bekommen einmal einen Babybruder. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, es wird ein Babybruder, so wie sie es immer gesagt habt. Und meine, also die Kleinste hat dann gesagt, na, ich will keinen Bruder. Und ich habe gesagt, ja, aber jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Und dann habe ich am nächsten Morgen, wie sie dann zu uns ins Bett gekommen sind, habe ich zu ihr gesagt, du Mausi, gestern hast gesagt, du willst keinen Babybruder. Und dann hat sie ihn angeschaut und gesagt, aber Mama, der ist so süß, das passt schon so. Ja, Kinder sind so schon toll.
Ja, du hast schon gesagt, dass das erste Anlegen super geklappt hat. Wie war bzw. ist die weitere Stillbeziehung?
Ja, also er ist jetzt 10 Monate und die Stillbeziehung ist super. Er stillt und kennt keine Flasche, kennt keinen Schnuller. Ist alles anders als bei den Großen. Aber ja, es passt voll gut.
Super, liebe Janine, Entschuldigung. Liebe Janine, vielen Dank, dass du uns so detailliert auf deine Geburtsreisen mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Geburtsgeschichten von Janine. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte mit Freunden und Familie. Und um den Podcast zu unterstützen, würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du den Podcast abonnieren würdest. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann werden dir in Zukunft einfach alle Folgen vom Geburtsgeschichten-Podcast immer automatisch angezeigt. Und mir hilft es, dass der Podcast in den Podcast-Apps im Ranking höher rutscht und so sichtbarer wird für mehr Menschen. Auch hilft es mir, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt für den Podcast, eine Sternebewertung, gerne noch bei Apple Podcasts 2, 3 Sätze dazu schreiben, was dir an dem Podcast gefällt, warum du ihn gerne hörst. All das hilft mir einfach, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.